Wir beten. Heiland und Gott, wir danken dir, dass wir in dir den Halt und Mittelpunkt unseres Lebens haben. Du sei jetzt auch in unserer Mitte und hilf uns, das Wesentliche und das, was dich meint, zu fassen und daran zu wachsen. Amen. Wir wurden gestern nicht ganz fertig mit unserer... Haben nicht die Verstärkung hier? So. Also gestern wurden wir noch nicht ganz fertig. Wir wollten noch über die Diaspora-Arbeit sprechen, die von Herrnhut ausging. Ein sehr wichtiger Zweig. Die Brüder der ersten Generation, aber auch die späteren, waren zum Zeugnis erzogen. Das missionarische Wollen, wie man heutzutage sagt, gehörte einfach zu ihrem schlichten Glauben. Sie waren demütige Leute, aber betende und glaubende Menschen. Gar keine besonders glänzenden Redner, aber Seelsorger und Liebhaber Jesu und wirklich Seelengewinner, wie sich Spurgeon ausdrückt. Und nun wurden sie einfach geschickt. Wir hörten schon von Algier und von Konstantinopel und vom Baltenlande, aber auch innerhalb des deutschen Landes, einzeln und zu zweien, gingen sie einfach, um Zeugnis abzugeben. Und mit der Zeit bildete sich eine Diaspora-Arbeit aus, die gerade in der Zeit, wo die Kirche fast hundertprozentig versagte, in der Zeit des Rationalismus, den biblischen Glauben sozusagen überwintern ließ. Auch solche Kirchenhistoriker, die die Herrnhuter nicht mögen, und solche gibt es natürlich auch, die sagen, das ist das Verdienst Herrnhuts, dass der Pietismus in der Zeit der schrecklichen Nachtfröste geblieben ist. Ich sagte, es waren bescheidene Leute. Sie suchten keine großen Erweckungen und Massenbewegungen, aber sie schätzten ein altes Frauchen, das irgendwo in Hinterzimmern in ihrer Hütte lebte. Da konnten sie tagelang zu Fuß hingehen, um dieser alten Frau mit ihr zu beten und ihr Schriften zu bringen und sie zu trösten. Es gibt mehrere Bände von Steinecke, die Diaspora-Arbeit der Herrnhuter, ich habe einen Band und mit Freuden gelesen, wo man ihre Berichte zusammengestellt hat, wo dann diese schlichten Brüder sagen, wir sind dann wieder durch die und die Dörfer gekommen, sie wurden oft verfolgt, es kam vor, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden, aber sie waren unermüdlich. Manchmal waren es auch Handwerker, die einfach dann als Handwerksburschen von Ort zu Ort zogen und dort, wo sie ihn bei dem Meister arbeiteten, nebenbei noch Zeugen waren, ja Stunden hielten, Versammlungen einrichteten, das herrnhutische Gesangbuch und die Schriften des Grafen verbreiteten. Ein Schneider ging bis in die Schweiz und hat auch dort immer wieder in vielen Orten bis nach Graubünden das Wort vom Lamme Gottes weitergesagt. In der Pfalz war einmal ein Ehepaar tagelang in Einzelhaft, dort die Frau und dort der Mann bei Wasser und Brot, bis sie dann freigelassen wurden. Aber das alles ertrugen sie in Ruhe und lächelten und ließen sich dadurch gar nicht stören. Es waren aber nicht nur Handwerker. Ein mecklenburgischer Adeliger aus dem alten Geschlecht, der von Bülows, viele kennen Fräulein von Bülow oder den Reichskanzler von Bülow und x andere. Ein Zweig dieser Bülows wurde eben Herrnhuter. Und dieser Herr von Bülow kam nach Frankfurt und hielt dann auch im Hause der alten Frau Rat Goethe die Stunden. Ich sprach davon gestern. Goethe hat also schon als junger Mann die Herrnhuter kennengelernt. Als er aus Leipzig schwer krank zurückkam, hat einen Blutsturz gehabt und zu Hause bei der Mutter zu Hause zu gesund gepflegt wurde, verkehrte dort eine Herrnhuterin, Fräulein von Klettenberg. Goethe hat sie sehr geschätzt und hat das Buch Bekenntnisse einer schönen Seele geschrieben, eigentlich in pietistischem Deutsch, wo er versuchte eben diese herrnhutische gesinnte Frau zu schildern. Er hat mit ihr zusammen auch die Bibel gelesen, aber auch manche chemische Versuche gemacht und so weiter. Die Grenze zwischen Naturwissenschaft und Glaube war damals noch nicht so scharf gezogen. Denken Sie an Oettinger. Auch als er nach Straßburg ging, nach seiner Genesung, hat er dort in Straßburg die Versammlung der Herrnhuter, die dort eine Sozietät hatten, besucht. Er fügt freilich in einem Brief zu, wenn sie bloß nicht so schrecklich langweilig wären. Ja, sie haben gewiss nicht in goethischer Sprache geredet. Aber auch später, als er in Weimar war, hat er mit seinem großherzoglichen Freund Karl August in Barby an der Elbe die Herrnhuter besucht. Er wollte auch am Heiligen Abendmahl teilnehmen, da haben sie nicht zugelassen. Sie kannten den Heiden aus Weimar. Und Goethe, das habe ich neulich erst gelesen in seinen Erinnerungen, Dichtung und Wahrheit, erzählt ja, die Herrnhuter waren Schüler Augustins und sagten, am Menschen ist nichts Gutes. Er ist nur Sünde. Und das konnte ich nicht mitmachen. Ich bin ein Pelagianer geblieben. Ihr lieben kirchenhistorischen Schülerinnen von Esther, Schwester Esther, ihr wisst hoffentlich, wer Pelagius war, der Gegner Augustins, der da meinte, der Mensch könne sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf herausziehen. Also eine Art Selbsterlöse und der Mensch wäre nicht so schlimm. Und Goethe hat sich bewusst auf diesen Pelagius berufen. Er sagt, jawohl, ich glaube nicht, dass der Mensch so sündig ist. Später hat er sogar gegen das Wort Sünde sich sehr gewehrt. Und seine Freundschaft mit den Christen, sei es mit Lavater, sei es mit Jung Stilling, ging später, besonders nach seiner Italienreise, völlig in die Brüche. Goethe war ein religiöser Mensch, achtete alles Echte, und das sah er an den Herrnhutern. Wenn er verglich, was in der rationalistischen Kirche geschah, die verspottete er. Aber die Herrnhuter nahm er in Schutz, auch wenn er in diesem Kernstück ihres Glaubens nicht mitgehen konnte. Oder nicht wollte, das kann ich nicht untersuchen. Aber der Herr von Bülow ist also ein gesegneter Diaspora-Arbeiter gewesen eine Zeit lang und hat dann im Segen gewirkt. Darf ich noch einen Mann nennen, der freilich außerhalb der Lebenszeit unseres Grafen war, also eigentlich über unser Thema hinausgeht? Das ist der Buchbindermeister Weitz in Königsberg. Er stammte auch aus Schlesien, nicht Königsberg, Königsfeld. Hier im Schwarzwald. Er stammte aus Schlesien, war als Buchbinder nach Königsfeld gezogen, aber hatte nicht viel zu tun. Die Königsfelder lasen wohl viel, aber sie zerlasen ihre Bücher nicht und hatten also einen Buchbinder selten beschäftigt. Und da wurde er erwählt zum Diaspora-Arbeiter und hat unermüdlich hier durch Württemberg die Stillen im Lande besucht und nicht nur in Württemberg. Eine besondere geistliche Freundin vor ihm war die Herzogin Witwe Henriette, die auf ihrem Witwensitz in Kirchheim-Teck wohnte, wo ja das Schloss noch heute zu sehen ist, wenn es auch für andere Zwecke benutzt wird. Sie war eine gläubige Frau und hatte den Weitz verpflichtet, er musste immer, wenn er durch Kirchheim kam, auch bei ihr einkehren und ihr und ihren Hausgenossen eine Stunde halten. Ja, er musste ihr sogar versprechen, wenn er nach Stuttgart kam, ins Schloss zu kommen und sie zu besuchen. Das war ihm aber peinlich. Und er ging am Schloss vorüber. Aber die alte Herzogin Witwe hatte gute Augen und sah ihn da gehen und schickte seinen Lakai ihm nach. Und was wäre das für eine Geschichte, er hätte aufs Schloss zu kommen. Und dann musste er also leise weinend dort erscheinen. Nun war es interessant, die Tochter der Herzogin war mit einem Habsburger verheiratet. Die Habsburger sind ja immer sehr streng, wenn ich gar fanatische Katholiken und Verfolger der Evangelischen gewesen. Und dieser Erzherzog Josef war der Paladin von Ungarn. Einer der Erzherzöge war immer in Budapest, sprach Ungarisch und hielt dann die Brücke zu dem nicht immer sehr Habsburg-freundlichen Ungarn. Nun, Weiz wurde von der Mama zur Tochter geschickt. Und die Tochter, die auch eine geistliche Tochter ihrer Mutter war, freute sich, wenn Weiz kam, und sogar ihr hoher Ehegatte, der stramm katholische Erzherzog, musste die Stunden von Weiz anhören. Und sie hat dann, ja, nun kann ich nicht genau sagen, ob sie es schon war, aber durch ihren Einfluss schottische Missionare nach Ungarn gerufen, die dann viel unter der evangelischen Jugend, es gibt ja Reformierte und auch eine kleine lutherische Kirche, Horthy und fast alle die großen Politiker waren Reformierte gewesen. Kurz und gut, diese schottischen Missionare haben dann unter der Jugend gewirkt und bis zum Bolschewismus oder bis zu dem Nationalsozialismus gab es in Ungarn einen blühenden EC. Und der ging indirekt noch immer zurück auf die Wirkung von diesem Weiz. Wieder ein Beispiel dafür, welche eine enorme Ausstrahlungskraft Herrnhut gehabt hat. Das merkt man ihm heute nicht an, weil er so ein bisschen Zeiten geringer Dinge jetzt sind. Aber das Schrifttum und das, die Lieder besonders sind so christozentrisch, dass immer wieder etwas passiert. Es gibt über den Buchbinder Weiz auch ein schönes Buch. Ich glaube, es ist vergriffen, aber wenn Sie es noch kriegen können, ist es sehr lesenswert. Da können Sie das alles genauer nachlesen. Berühmt ist auch die Diaspora-Arbeit im Baltenlande. Eine Generalswitwe aus dem Baltenlande, die wurde in Herrnhut gläubig und bat darum, dass Boten nach Livland kämen. Sie haben dann dort unter den Letten gearbeitet, sogar eine Art Lehrerseminar gegründet. Nun ist freilich in Lettland die Arbeit nicht von Dauer gewesen. In meiner ersten Kindheit mag es in Riga noch eine kleine Gruppe von Herrnhuter gegeben haben, aber ich bin keinem persönlich mehr begegnet. Dagegen in Estland, also Nordlivland und Estland, um Reval und Dorpat, Velin und Narva und Wesenberg und wie die Städte dort alle hießen, gab es eine große Erweckung unter den Esten. Zinzendorf, der zweimal selber drüben war, hat dann veranlasst, dass ein estnisches Schrifttum, auch eine neue Bibelübersetzung entstand. Die Kirche hat nur zum kleinen Teil mitgemacht, in Estland mehr, in Livland leider nicht. Sie waren also wie die orthodoxen Lutheraner vielfach gegen die Herrnhuter ablehnend. Aber ihre Wirkung besteht bis heute. Mein Freund Arpad Arder hat als erstes, als er nach Deutschland kam, Herrnhut besucht, hat auch in Herrnhut gepredigt und schrieb mir, ich musste in Herrnhut meinen Dank sagen für das, was die Herrnhuter an meinem Volk getan haben. Der letzte Propst der lutherischen Kirche, er ist dann in der Nähe von Posen durch eine Granate zum Tode gekommen, stammte aus einer herrnhutischen Familie, also nun ein Führer der lutherischen Kirche. So hat sich das vereint. Es kam hinzu, dass durch die Familie Hahn und andere erweckten Pfarrer auch sonst in der Kirche in Estland viel Erweckung war, aber auf dem Lande spielen bis heute noch, wenn sie auch heute nicht mehr erlaubt sind unter den Bolschewiken, aber die durch die Herrnhuter zum Glauben gekommenen eine große Rolle. Traugott Hahn der Ältere, also der Großvater unseres Ministers Wilhelm Hahn, der Vater des Ermordeten, hat in seinem Lebensbild davon geschrieben. Obwohl er ein gläubiger Mann war, schrieb er über die Herrnhuter in seiner Gemeinde nicht ganz freundlich. Und ich will, weil Sie das Buch vielleicht lesen, doch zur Erklärung sagen, es war ein gewisser Gegensatz entstanden zwischen den, muss ich sagen, herrschenden Deutschen, den Besitzern, den Gutsbesitzern, die auch die Pfarrer einsetzten und die mit den Pastoren sehr stramm zusammenhielten. Während die Esten den Eindruck hatten, die herrnhutische Kirche, die ist nicht von den Deutschen bevormundet. Da haben wir unsere eigenen Prediger, die zwar keine Theologie studiert hatten, aber die Bibel kannten. Und da gab es dann Reibungsflächen, die, nun ja, bin da nicht dabei gewesen, ich habe also nicht viel Kritik zu üben, aber mein Herz schlägt da mehr auf die Herrnhuter Seite. Und ich glaube, dass meine Pastorenbrüder so etwas, eine Zacke an ihrer Krone zu verlieren, fürchteten, wenn die Herrnhuter zu viel Selbstständigkeit hatten. Mag das auch von estnischer Seite etwas missbraucht worden sein. Auf jeden Fall dankt das Volk, das heute ernst geistliche Leben, das trotz Bolschewismus in Estland erhalten ist, weithin den Herrnhutern. Ich sagte Ihnen ja, Zinzendorf ist das erste Mal zu Fuß nach Riga gegangen. Das zweite Mal vielleicht auch, das weiß ich nicht. Beim zweiten Mal ist er auf der Zitadelle von Riga einige Tage gefangen gehalten worden. Damals herrschte die Tochter Peter des Großen, Elisabeth, die große Feindin Friedrich des Großen. Und die hätte ihn am liebsten in die Festung Petropavlovs gebracht. Hat ihn zuletzt noch eingeladen, er möchte doch nach Petersburg kommen. Aber ein guter Engel hat Zinzendorf gewarnt und er ist an dieser Einladung nicht gefolgt. Sonst wäre es ihm gegangen, wie dem Dr. Kriegelstein, einem gläubigen Arzt und einigen in Reval selbst erweckten Deutschen, die dann jahrelang in der Festung Petropavlovsk ohne Prozess dort geschmort haben und dann später in der Verbannung gestorben sind. Also wenn Sie von Märtyrern sprechen wollen, ich lege nicht so viel Wert darauf, da muss man sagen, ja, diese Leute, die haben ihre Freiheit unter Umständen ihr Leben für Jesus in die Schanze getragen. Auch Christian David, der ewig Wandernde, ist natürlich auch im Baltenlande gewesen. So, das war eigentlich der Nachtrag von gestern. Heute kommen wir, ja, vielleicht noch nicht zu Zinzendorfs Theologie, zu der werden wir morgen kommen, aber doch zu seiner besonderen Denkart. Es ist ja immerhin etwas Besonderes, dass dieser Mann der dritten Generation des Pietismus, der von dem hallischen Pietismus nicht mehr ganz anerkannt wurde, weil er nicht von einem Bußkampf und Durchbruch seiner Bekehrung zu sagen wusste, der überhaupt in seiner leichten und etwas spielerischen Art den ernsten Hallensern sozusagen auf die Knochen ging. Nun ja, dass dieser Mann, der zugleich in den Rationalismus hineinwuchs und sich dauernd mit ihm auseinandersetzen musste, wie der Mann durchkam. Man sagt von ihm, er hat nicht viel gelesen. Er las fast nur seine Bibel, aber die sehr gründlich. Auf der zweiten, oder ich weiß nicht, war es die erste oder zweite Rückreise von Amerika, und das dauerte ja 6 bis 7 Wochen, hat er 5-mal den Propheten Jeremias durchgelesen. jedes Mal unter einem anderen Gesichtspunkt. Ich habe das Buch noch zu Hause da schon eingepackt, das konnte ich nicht mitbringen, mit Freuden gelesen. Immer unter einem anderen Gesichtspunkt gelesen. Das Verhältnis Jeremias zur Regierung. Das Verhältnis des Jeremia zu den damaligen Priestern und Propheten. Das Verhältnis des Propheten zu seinem Gott. Immer wieder unter neuen Gesichtspunkten, denn das ganze über 50 Kapitel umfassende Prophetenbuch durchgeackert, mit dem Stift in der Hand sich Notizen gemacht und daraus ein Buch. Als ich 1919 in Thüringen, in der Nähe von Erfurt, in einem der herrnhutischen Siedlungen war und etwas von ihm kaufen wollte, empfahl mir der Buchhändler Jansa gerade dieses Buch. Ich bin ihm sehr dankbar, es gibt es heute gar nicht mehr. Er las also vor allem immer wieder seine Bibel. Aber Bayreuther hat nachgewiesen, dass er fast bis zu seinem Tode immer auch ein Büchlein oder zwei von Pierre Bayle, den muss ich Ihnen aufschreiben, hatte. Das war ein interessanter Mann, auch ein unruhiger Geist, ursprünglich ein reformierter Hugenotte, wurde eine Zeit lang katholisch, dann ließ er das, auch das fahren, wurde wieder reformierter, eine Zeit lang Professor in Holland, bis ihn dort auch herausekelte und lebte dann als Privatgelehrter. Er hat einige kritische Bücher geschrieben. Und es ist interessant, nicht nur Zinzendorf, sondern auch die späteren Rationalisten begründeten ihre Gedanken auf die Bücher von Pierre Bayle. Pierre Bayle, Bayreuther vergleicht ihn mit Sören Kierkegaard, jenen kirchenkritischen, einsamen Christen in Kopenhagen, dessen Schriften einen enormen Einfluss auf die moderne Theologie und Philosophie haben. Der moderne sogenannte Existenzialismus stützt sich weithin auf Kierkegaard. Kierkegaard ist auch der Lehrer kann ich nicht sagen, aber eine der Quellen für Karl Barth, aber auch für Karl Heim, also für den pietistischen Theologen. Auf Kierkegaard beruft sich Friedrich Meyer Münsingen, mein geistlicher Protektor, der hanische Bruder, sehr stark erkannt, ihn ausgezeichnet hat, über ihn auch geschrieben. Das sind besondere Typen, die Gott, dann möchte ich sagen, mit einer prophetischen Vollmacht in die Zeit schickt. Mehr stark in der Kritik als im positiven Aufbau. Ich will jetzt nicht von Kierkegaard sprechen, das wäre ein Kapitel für sich. Aber Pierre Bayle, er kritisierte, dass man den Verstand in Glaubensfragen mitsprechen ließ. Und kritisierte darum die Orthodoxie. Denn die Orthodoxie machte ja aus der Theologie auch eine Art Rechenexempel und ist viel mehr der Bügelhalter gewesen für den Rationalismus als der Pietismus, wie viele sagen. Die großen Orthodoxen waren große Denker. Der ganze Glaube wurde in viele Paragraphen zerlegt. Zinzendorf hat sich sehr darüber aufgeregt, dass die Orthodoxen die Bibel wie einen Steinbruch behandelten, wo sie einzelne Sprüche zur Belegung ihrer Lehrsätze herausholten. Über die Allmacht Gottes, über die Allwissenheit Gottes, über die Allgenugsamkeit Gottes. Da wurden so Sprüche herausgeholt, wie wir das auch manchmal leicht tun. Dagegen war Zinzendorf strikt. Dazu ist die Bibel nicht da, um meine Theologie zu stärken. Für ihn war die Bibel vielmehr ein Sprachrohr Gottes mit ihm, wodurch er dauernd in einem Einfluss unter ihm blieb. Nun, Bel hat diese alte Orthodoxie kritisiert, aber auch den neuen Rationalismus. Wir werden jetzt einige Zitate von ihm hören, damit Sie sehen, auch selber erkennen können, wie sehr seine Art den Zinzendorf beeinflusst hat. Er war ein französischer Philosoph und Kritiker, habe ich mir hier notiert. Man nennt ihn oft den Vater der Aufklärung, weil er ein Meister in der Kritik war. Man kann auch Sören Kierkegaard als den Vater des Modernismus ansehen. Er war aber persönlich ein gläubiger Christ. Ob es Bel war, weiß ich nicht. Das kenne ich nicht dazu genau, ich müsste selber gelesen haben. Aber auf jeden Fall war er einer, der klar sah, entweder ich glaube oder ich bin ein Philosoph. Zweierlei geht nicht. Ich denke daran, wie Schlatter, mein Lehrer, das theologische Stift in Tübingen immer angriff, der ihren seinen Studenten, das Stift nämlich, das erste Jahr nichts bot als Philosophie. Als wäre Philosophie der Eingang zum Glauben. Und Schlatter sagt, das ist falsch. Das sind zwei ganz verschiedene Wege, die auseinandergehen. Und dadurch kriegen wir diese liberale Theologie, die mehr Philosophie hat, wie etwa Bultmann mit seinem Existenzialismus, als ein Ohr für die Bibel. Und darin hat dann Zinzendorf Bestärkung gefunden, bei Bel. Bel sagt, beweisen könnt ihr nichts. Und darum war sowohl Bel wie auch Zinzendorf Feind der Apologeten. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, was damit gemeint ist. Einer mir sehr nahen Freunde schrieb ein Büchlein, Glaubensfragen, Heiligungsfragen, und bat mich, ich sollte ein empfehlendes Vorwort schreiben. Ich sah das Büchlein durch und sah, mein lieber Freund berief sich auf einen modernen Naturforscher, der auch an Gott glaubte. Ich musste ihm sagen, ich kann dir kein Vorwort schreiben, denn du berufst dich ja neben der Schrift auch noch auf Professor Portmann in Basel. Das mag ein braver Mann sein. Aber der kann eines Tages andere Einsichten bekommen, und nicht mehr das schreiben, was er bisher geschrieben hat. Und dann ist deine ganze Beweisführung im Schornstein. Wenn wir erst Anleihen bei der Philosophie, bei der Naturwissenschaft machen und sagen, Goethe sagt auch, oder Darwin ist widerlegt oder hat für die Bibelgesellschaft Beiträge gezahlt, dann sind wir in Menschenhänden. Wir dürfen nicht wagen, die Bibel, den Glauben zu verteidigen mit Mitteln einer Wissenschaft, die heute A sagt und morgen X sagt. Das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen, habe ich noch gestern in einem Buch gelesen. Also, da war Zinzendorf durch Bel geschult. Er sagt, versuch nicht, deinen Glauben durch den Intellekt zu stützen. Das heißt nicht, dass die Vernunft verworfen wurde. Aber die Vernunft kommandierte nicht, sondern diente. Gottgemäß denken, sagte Schlatter. Gewiss, Bel kämpfte auch gegen den Aberglauben, gegen die Astrologie, gegen die Tortur und die Folter. Alles sehr gut. Aber er kämpfte auch gegen eine billige Apologie. Er zerbrach alle menschlichen Stützen. Und daran lag auch Zinzendorf. Glaube ist ein nackter Glaube ans Wort und an Jesus, den Lebendigen, durch den Heiligen Geist. Und nicht durch die Stützen irgendeines gelehrten Mannes, der vielleicht auch ein bisschen fromm war. Bel bekämpft die Religionäre, wie er die Orthodoxen nennt. Religionäre. Legionäre kennen wir ja, aber Religionäre ist ein neues Wort. Die auf ihre Weise der Vernunft in die Religion doch den Oberhand geben. Er sagt, was hilft es, wenn man etwas für wahr hält? Für wahr halten ist noch kein Glaube. Er kämpft also gegen allen Kopfglauben. Und das war Wasser auf die Mühle von Zinzendorf. Der Glaube ist ein Kind des Willens und des Gehorsams. Zinzendorf liebte später sehr das Wort Johannes 7, Vers 17. So jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob meine Worte von Gott sind oder ob ich von mir selber rede, sagt der Herr. Johannes 7, Vers 17. Den Vers muss man auswendig können. Der Gehorsam ist wichtiger als das Kapieren hier mit dem kleinen Köpfchen, ob der nun klein oder groß ist. Der Glaube ist unberechenbar. Darum war sowohl Zinzendorf wie Behl auch Feinde gegen eine orthodoxe Verbalinspiration. Weil Zinzendorf sagt, es gibt eine Menge Theologen, die stehen auf dem Boden der Verbalinspiration, aber sie glauben nicht, dass für sie eine reine Intellektentscheidung. Was hilft das? Wir werden noch über die Stellung zur Bibel einiges hören. Die Vernunft tut nur Marktdienste. Durch Kulthandlungen sucht oft der Mensch, dem lebendigen Anspruch Gottes auszuweichen. Denken Sie, wie oft die Propheten sagten, was soll mir die Zahl deiner Opfer? Ich mag das Geplärr deiner Lieder nicht hören. Amos, Jesaja 1, Jeremia 23 und so fort. Das können Sie bei Jakob Kröker immer wieder lesen. Das können Selbsterlösungsversuche sein. Wunderschöne Liturgien mit viel Bachmusik. Aber kein Glaubensgehorsam. Die tiefste Schuld, das sagt Behl, die tiefste Schuld des Menschen ist seine Autonomiesüchtigkeit. Mit seiner Vernunft will er triumphieren und Recht behalten. Darin ist die Orthodoxie und die Philosophie sich gleich. ...1726 schreibt Zinzendorf in seinem deutschen Sokrates, dieser anonymen Schrift als erste Schrift in Dresden herausgegeben. Da zitiert er aus einem Bählschen Buch: Christus wollte Jünger. Und nicht weise. Sie sollten von den Weisen der Welt als Narren angesehen werden. Denken Sie 1. Korinther 1 und 2. Zinzendorf schreibt, es sind alle diejenigen Eiteltoren, die darum nicht glauben, weil sie nicht alles begreifen. Der Glaube hat es immer mit Unbegreiflichem zu tun. Die Philosophie hat nichts mit der Theologie zu tun, schreibt Zinzendorf. Er schreibt, ich fasste den Entschluss und habe ihn noch, dass ich entweder ein Atheist sein oder an Jesus glauben möchte. Das sind Schärfen. Da gibt es nicht zwischendurch so einen Halbglauben. Ich habe oft gefunden, ich habe ja durch meine Arbeit an Kommunisten und anderen viel mit Atheisten zu tun gehabt. Sie stehen uns oft näher als die Halbfrommen. Ich habe in diesen Tagen noch einen Brief von einem Atheisten geschrieben. Wenn ich an deine Treue und Opferfreudigkeit und deine Menschenliebe denke, dann habe ich den Eindruck, du stehst mir sehr viel näher, als du selber weißt. Einem Professor der Zoologie in Jena habe ich geschrieben, zwischen Ihnen und mir ist nur ein seidenpapierdünne Wand. Zerreißen Sie die doch. Denn er steht ja mitten in den Wundern Gottes, der eben wirklich als Wunder ansieht. Aber manchmal ist der dumme Kopf das Hindernis, auf den wir uns so viel einbilden. Die Wahrheit, dass Gott sich in unser Fleisch verkleidet hat und das, um uns zu retten, fließt notwendig aus dem Glauben, aber ist immer närrisch für die Vernunft. Aber wer das von Herzensgrund glaubt, der muss notwendig ein Nachfolger werden. Der muss sich notwendig mit Leib und Seele hingeben, dass er in ihm erfunden werde und eine Gerechtigkeit hat, die aus Gnaden kommt. Dieser Satz, der war von Bel und nicht von Zinzendorf. Das könnte aber Zinzendorf wörtlich geschrieben haben. Denn Zinzendorf hat dieselbe Sprache gesprochen. Diese Idee, sagt er, ist so paradox, dass sie keine menschliche Weisheit begreifen kann. Vielmehr muss sie durch die Gabe des Heiligen Geistes dem Herzen eindrücklich werden. Oder sie muss den Menschen närrisch machen, wenn er sie annimmt, ohne sie ins Herz zu fassen. Bel spricht von einem Hirnglauben. Und das sei ein flüchtiger Glaube, der nur die Spitze des Verstandes berührt und ohne alle Wirkung bleibt. Zinzendorf sagt in seinem Sokrates, es sei ihm zutiefst eingeprägt, dass die Wahrheit nicht im Gehirn, sondern anderswo, sondern im ganzen Menschen wohnen muss. Das sind seltsame Ähnlichkeiten. Man merkt, er hat Bel gelesen. Zinzendorf weiß, zum Glauben kommt man nicht in der Form rational zugänglicher Erkenntnisse, also Dinge, die man mit dem Verstand ergreifen kann, vom Menschen her, sondern vielmehr in der Niedrigkeit, in der armen Kreuzesgestalt Jesu Christi. So hat auch Luther gesprochen, weil er sich gegen die alte Scholastik, die auch rational alles beweisen wollte, gewandt hat. Und darum sprach Zinzendorf in einer neuen Sprache. Ich sagte gestern, nicht ganz leicht zu lesen. Er vermeidet die Sprache, die Orthodoxie, weithin auch die Sprache seiner pietistischen Väter. Er war ein Neutöner, so sagte man von Samuel Keller, dem Evangelisten, etwa der ersten zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts. Der konnte auch evangelisieren ohne Sprache Kanaans. Aber ich habe viele entschlossene Christen kennengelernt, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Ich habe ihn auch gehört, aber ich bin durch jemand anderes zum Glauben gekommen. Zinzendorf sprach absichtlich anders. Er wollte ja die erreichen, die sich vor einer frommen Sprache Kanaan sofort nicht angeredet fühlten und sagten, das ist nichts für mich. Mein Bruder, der eine Zeit lang in Korntal wohnte, dem habe ich natürlich manch ein Buch geliehen. Da guckte er rein und sagte, nein, das nimm mal wieder mit, das lese ich nicht. Weil er gleich merkte, das war zu fromm. Ich hätte mit ihm also ganz große Bohren machen müssen, damit er überhaupt zuhört. Ähnlich hat es auch Michael Hahn getan. Michael Hahns Bücher, ich habe einen sehr großen Teil gelesen, sprechen nicht die übliche pietistische Sprache. Er hat viel von Jakob Böhme, von gewiss auch von Oetinger, aber seine eigene Sprache. Und einer seiner Freunde, der Stiftsprediger Rieger, dessen Bücher ich Ihnen nur empfehlen kann, der ihn in Schutz nahm gegen die Angriffe des Oberkirchenrats in Stuttgart, sagte, mein lieber Bruder, sprechen Sie doch so, wie wir in der Kirche auch sprechen. Aber das tat Hahn nicht. Er sprach seine originelle Sprache und hat dadurch freilich auch viele erreicht, die schon taub geworden waren für die etwas ausgetretenen Begriffe der Kirchensprache. Das ist für unsere heutige Evangelisation nicht unwichtig. Gewiss hat mein Freund Hans Dannenbaum recht, wenn er sagt, biblische Dinge können nur biblisch ausgedrückt werden. Ich erinnere mich eines interessanten Abends in Lübeck. Da gab es eine Gruppe der sogenannten religiösen Sozialisten. Ich gehörte nicht dazu, aber ich kannte einige von ihnen. Der eine war der Leiter des Jugendamtes, der andere war der Direktor der Bibliothek. Es waren so hochkultivierte Menschen, aber sie waren Sozi. Und ein Freund von mir, der auch dazugehört, ich war auch mit einigen von ihm, lud mich auch ein. Und nun gab es eine Debatte. Wir wollten natürlich das biblische Evangelium aufs Licht bringen und versuchten krampfhaft mit neuen Ausdrücken und sprachen vom Frevel des Menschen und so weiter. Da stand einer dieser religiösen Sozialisten auf und sagte, ach, sprechen Sie doch ruhig von Sünde, dann verstehen wir, was Sie meinen. Sie waren also gar nicht dafür, dass wir neue Töne anbrachten. Er stammte freilich aus dem Pietismus und kannte die Sprache besser. Aber ich musste damals lachen. Wir hatten solche Mühe, uns neu auszudrücken. Und er sagte, ach, redet doch so, wie ihr immer redet auf der Kanzel. Wir werden euch schon kapieren. Es ist immer sehr fruchtbar, solche Gespräche zu haben am Rande der Kirche. Ich habe viel davon gehabt. Ja, ich muss mich beeilen. Einer der letzten Orthodoxen, Valentin Löscher in Dresden, ein erbitterter Feind von August Hermann Francke, der hat dem Francke wirklich viel Klötze in den Weg geworfen. Selber ein gläubiger Orthodoxer. Es gibt ein sehr schönes Lied von ihm im Gesangbuch. Der hat von Herrnhut geschrieben, ihr habt die reine Lehre, wie wir sie haben. Nur eure Verfassung haben wir nicht. Er merkte, die mährische Verfassung war was Gutes. Zinzendorf wehrte sich dagegen, die organisierte Kirche mit der Gemeinde Jesu des Neuen Testaments gleichzusetzen. Das ist einer der Urfehler unserer Landeskirche. Ich danke es Pastor Walter Michaelis, dass er mich davon kuriert hat. Solange der Pfarrer von der Kanzel sagt, in dem Herrn geliebte Gemeinde, beschwindelt er seine Zuhörer. Die bilden sich ein, sie werden Glieder der Gemeinde, weil sie in der Kirche sitzen. Und die meisten von ihnen sind stockunbekehrt. Da muss man die Wahrheit sagen und das nicht in irgendwas für fromme Phrasen verschleiern. Entschuldigen Sie, dass ich so rede. Aber wir sprechen ja von Zinzendorf. Und er sagt, die Kirchensteuerzahler sind noch nicht die Gemeinde Jesu. Es geht um Wiedergeburt. Das hat
schon der alte Spener unermüdlich gepredigt. Und Luther selber hat unterschieden zwischen denen, die mit Ernst Christen sein wollen, und dem großen Haufen, der da bloß gafft, so hat er selber gesagt. Aber obgleich also Zinzendorf eine Gemeinde der wahrhaft Gläubigen sammelte, hat er sich nicht damit begnügt, mit der Augsburger Konfession zu sagen, die Kirche ist da, wo das Wort Gottes lauter und rein gepredigt und die Sakramente ordnungsgemäß verwaltet werden. So steht es in der Augsburger Konfession, von der ich gestern sagte, dass er sie sehr liebte. Und es ist ein großes Wort, zu sagen, die Kirche ist da, wo das Wort Gottes lauter und rein gepredigt wird, nämlich in der Erwartung, dieses Wort wird etwas ausrichten. Aber Zinzendorf nimmt zu diesem Satz einen Satz aus Luthers kleinem Katechismus, aus der Erklärung des Vaterunsers, wo er sagt, Kirche ist da, wo das Wort Gottes lauter und rein gepredigt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben. Ein Wort von Luther. Das hat sich Zinzendorf nicht ausgedacht. Zur Rechtfertigung gehört die Heiligung, zum Hören der Gehorsam, zum Kirchensitzen die Bekehrung. Wo eine Kirche das verschweigt, hat sie nicht die volle Wahrheit. Aber nun wurde bewahrt vor dem Perfektionismus. Er war also nicht der Meinung, meine Leute sind lauter Musterchristen. Im Gegenteil, meine lieben Schwestern, je näher wir Jesus kommen, umso klarer sehen wir unsere Sünde. Wer seine Sünde nicht mehr sieht, der ist Jesus nicht nah. Ich möchte nicht mein Alter jetzt in die Waagschale werfen, aber das möchte ich doch als Erfahrung sagen, dass je älter ich werde, umso mehr erschrecke ich vor meiner Sünde. Umso mehr erkenne ich, dass ich absolut nicht so, wie ich bin, vor meinem Gott bestehen kann, sondern dass ich bis zum letzten Atemzug das Blut Jesu, das für Sünder vergossen ist, in Anspruch nehme. Und das ist der Standpunkt Zinzendorfs. Darum spricht er von so seltsamen Worten von Sünderherrlichkeit oder von Sünderseligkeit. Fröhliche Christen, aber nur um der Wunden Jesu willen. Gewiss der Ton mehr auf die Freude. Das hat so ein Bußprediger wie Karl Barth sogar gesagt. Wir sind versöhnt, aber nicht sündlos. Johannes schreibt, wie ich es heute Morgen noch las, wer aus ihm geboren ist, sündigt nicht und kann nicht sündigen. Aber im selben Brief schreibt er so, wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selber. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist die Dialektik, die nicht in den Verstand hineingeht, die nur in der Spannung des Glaubens ertragen werden kann. Ich bin in Wahrheit eins der schlechtsten Wesen, das du, die liebe Heiland, hast erlesen. Aber nun danke ich dir vom Grunde meiner Seele, dass du mich zu deiner Blutsgemeinde brachtest und selig machtest. Da steht in dem Lied von Christian Gregor, dem Schüler von Zinzendorf, nebeneinander. Und das heißt Glauben. Luther hat einmal gesagt, Sünder und gerecht zugleich. Das kann man missbrauchen, dieses Wort. Aber wenn man es im Lichte des Kreuzes versteht, ist es richtig. Ich bin gerechtfertigt. Lesen Sie Nummer 500 in den Reichsliedern von Woltersdorf, einem Schüler von August Hermann Francke. Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und wer so reich? Da steht alles das drin, was ich Ihnen jetzt sagen wollte. Und das hat Zinzendorf gehabt. Simul justus, simul peccator. Zugleich ein Gerechter, zugleich ein Sünder. Wenn ich mich selber ansehe, weiß ich, dass ich nichts zu bringen habe. Alles Herr bist du. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Aber beides nun in der ganzen Tiefe, nicht drüber geplätschert. Und das verstand der Graf auch in seiner Verkündigung. Dass mein Zinzendorf, die Sünderseligkeit, die wahre Kirche sieht Gott allein. Aber eine konkrete Bruderschaft von solchen Leuten, die trotz ihrer Sünden selig sind, muss es geben. Und das ist auch die Meisterfrage der Kirche, wie Paulus Hör sich mal ausgedrückt hat. Da die Kirche eben nicht nur Anhänger von Pfarrern hat, die sie gerne predigen hören, sondern konkrete Bruderschaft bildet, wo man sich findet um Christi willen. Oder Schwesternschaften, wie Sie dir das hier versuchen, in Ihrer Schwesternschaft. Ja, ich bin wohl jetzt wieder am Ende. Wenn Sie Zinzendorf lesen, wird Ihnen manches fremd sein. Aber es war eine andere Zeit, wie es heute auch eine andere Zeit ist. Aber zentrale biblische Wahrheiten kann man bei ihm lernen. Noch eines darf ich sagen. Zinzendorf sagt einmal, wir können nichts tun, wir müssen erst haben. Aus unserem neuen Sein in Christus folgt erst der Glaubensgehorsam. Der neue Sein in der Wiedergeburt schafft erst die Früchte des Geistes. Ich habe das Lebensbild von Cecilie Petersen geschrieben. Nach einem Jahr soll es bei Brockhaus rauskommen. Die Geschichte von Salem, wahrscheinlich wird das Buch heißen, Berge will ich zum Wege machen. Die junge Rote Kreuzschwester soll Oberin eines Diakonissenhauses werden und wird dazu in ein großes, altes, kirchliches Diakonissenhaus geschickt, wo sie sehr liebevoll aufgenommen wird und wo sie Diakonie so vom Waschfass bis zur Gottesdienst kennenlernt. Sie ist sehr dankbar für all die Liebe, die sie umfasst. Aber sie ist unglücklich über die Predigten, die sie hört. Sie sagt, sie predigen hier die Heiligung ohne Bekehrung. Es wird immer gesagt, was der Christ tun muss, wie Sie heute auf Hunderten von Kanzeln hören, aber nicht gesagt, wie man ein Christ wird. Es wird das Unglaubliche vorausgesetzt, dass ein Sünder ein Heiliger ist. Aber er kann es ja erst sein, wenn der Heilige Geist ihn zu einem Kinde Gottes macht. Und dieser Heilsweg wird verschwiegen. Und das ist unbarmherzig. Gewiss werden wir nicht nur evangelisieren. Wir werden auch erinnern, dass das Evangelium Früchte des Geistes hervorbringt, wie das Paulus in allen seinen Briefen bringt. Am deutlichsten vielleicht im Galaterbrief. Aber wir können die Früchte nicht erwarten und auf die Leute lostrommeln. Ihr müsst, ihr sollt, ihr müsst. Und ihr habt gar nicht. Als ob man einen Bettler verlangt, dass er sich ein Auto kauft. Kann er ja gar nicht. Man hat Zinzendorf darum den Antinomisten geschildert, weil er das Gesetz nicht predigte. Nomos das Gesetz. Aber er sagt, durch Gesetz wird kein Mensch selig. Das habe ich bei Paulus gelernt. Es hat keinen Sinn, die Menschenherzen zu betrommeln. Sie werden höchstens entweder verzweifelt oder werden hochmütige Pharisäer. Ich will hier schließen über seine Stellung zur Bibel, die nicht ganz einfach ist. will ich dann morgen mehr sagen. Da kommen wir sowieso auf seine besonderen theologischen Eigenarten. Die sind schon manchmal eigenartig. Aber er ist auch kein Theoretiker gewesen, sondern ein Praktiker. Und die sind manchmal theologisch nicht ganz greifbar. Wollen wir mal stille werden. Ach Herr, hab doch auch an uns dein Werk, damit wir dein Ackerland sein, auf dem du einst ernten kannst, was du allein hineingesät hast. Amen. Gott befohlen bis morgen.